Wir beschäftigen uns noch einmal mit Römer 5, die Verse 1 bis 5. Das heißt, Christoph Schroth wird in dieser Predigtreihe weiter fortfahren. Ich lese uns den kompletten Text noch einmal nach der Elberfelder Übersetzung. Friede mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus ist das dort überschrieben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Ja, zum dritten Mal also, Römer 5. Wir haben vor 3 Wochen begonnen, über diesen Vers nachzudenken, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir haben am Pfingstsonntag vor 14 Tagen uns mit dieser Kette beschäftigt. Wir haben uns diese Kette vor Augen gehalten. Ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was es mit dieser Kette auf sich hat. Und haben gesagt, das Wichtigste bei so einer Kette ist, dass sie an zwei unausbrechbaren oder zwei ganz fest fixierten Ankerpunkten verankert ist. Das hat keinen Sinn, diese Kette, selbst wenn sie ganz stabil ist, macht keinen Sinn, wenn sie nicht fest verankert ist, wenn sie nicht an der einen und an der anderen Stelle wirklich ganz, ganz fest und unreißbar ihren Halt hat. Wir hatten miteinander betrachtet, dass der eine Ankerpunkt, an dem Paulus diese Kette, von der ich gleich nochmal sprechen werde, festmacht, der eine Ankerpunkt ist das Kreuz und die Auferstehung des Messias Jesus. An dem, was Gott in Jesus Christus getan hat, da ist der eine Fixpunkt, der eine Ankerpunkt, wo diese Kette festgemacht ist. Und der andere Ankerpunkt, das ist unser Herz. Denn, so sagt Paulus in Römer 5, Vers 5, der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wir haben miteinander betrachtet, dass diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht, die kann nicht zu Schanden werden, so sagt er, weil wir müssten auf der einen Seite ja das Kreuz und die Auferstehung von Jesus ungeschehen machen und auf der anderen Seite müssten wir den Heiligen Geist aus unserem Herzen herausreißen. Und das geht nicht, sagt der Paulus. Das sind zwei fixe Ankerpunkte. Die Hoffnung, die wir Christen haben, ist fest verankert in diesen zwei Fixpunkten. Wir hatten am Pfingsten auch gesagt, dass der Heilige Geist wie ein Unterpfand, ja, wir haben sogar gesagt, wie eine Geißel in unsere Hände, in unser Herz gegeben ist, dass Gott sich selber in unsere Herzen gibt, als Unterpfand, als Versprechen. Ein Unterpfand ist ja ein Versprechen, was man sagt, ich gebe dir etwas als sichere Zusage, das, was ich dir versprochen habe, das werde ich auch einlösen. Ein Pfand gibt man dort, um zu dokumentieren, ich komme wieder. Ich mache das wahr, was ich zugesagt habe. Und so hängt diese Kette an diesen zwei unausreißbaren, unauslöschbaren Anker und Fixpunkten. Wir schauen uns diese Kette jetzt nochmal an, um die es geht. Nicht aber allein das, sagt Paulus, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das ist wie so eine Kette der Hoffnung. Die Bedrängnisse bewirken das Ausharren. Das Ausharren bewirkt die Bewährung. Die Bewährung bewirkt die Hoffnung. Da greift ein Glied in das andere. Das ist die Kette der Hoffnung, von der Paulus spricht. Und diese Kette, die wird nicht reisen, sagt er. Die Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Wir möchten uns heute diese Kette noch einmal anschauen miteinander. Diese Kette der Hoffnung. Und wir möchten noch mal am Beginn des Textes anfangen, diesen ersten Ankerpunkt noch einmal uns anschauen, wo alles anfängt, wo alles drin hängt und sozusagen den Gedankengang des Textes noch einmal ein bisschen miteinander entfalten. Beginnen wir also in Römer 5, Vers 1 und 2 noch einmal. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist also der erste Ankerpunkt, der Fixpunkt. Kreuz und Auferstehung des Messias Jesus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Rechtfertigung, ein starkes, ein steiles Wort, ein prominentes Wort. Wir haben nächstes Jahr, 2017, auch ein, ich hätte fast gesagt, ein Hype, ein Reformationshype, 500 Jahre Rechtfertigungslehre, 500 Jahre Reformationsfest. Manchmal wird es mir fast ein bisschen bange um das, was da alles inszeniert wird und die leise Sorge, dass der Kern des Evangeliums und der Reformation in diesem Trubel vielleicht untergeht oder gar nicht wirklich aufleuchtet. Aber das war so der Kern, der Ursprung der Reformation, die Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnade. Was heißt Rechtfertigung? Rechtfertigung ist viel mehr als Vergebung. Rechtfertigung bedeutet im biblischen Denken, im biblischen Sprachgebrauch, dass eine Beziehung, die zerbrochen war, wiederhergestellt wird. Geht es um viel mehr als um Vergebung. Das ist, um ein Bild zu gebrauchen, wie so ein zugeschüttetes Lawinendorf, also ein Dorf, das von einer Lawine zugeschüttet ist, das von sich aus keine Möglichkeiten hat, wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Und wenn da von außen die Räummaschinen vordringen und den Weg wieder frei machen zu diesem zugeschütteten Dorf, das ist Rechtfertigung. Paulus sagt, durch den Messias Jesus, durch sein Kreuz und seine Auferstehung hat Gott, nicht wir, Gott hat den Weg frei gebahnt, frei geschaufelt, frei geräumt, um uns wieder in Kontakt mit ihm zu bringen. Das ist Rechtfertigung. Gott selber hat sich in Bewegung gesetzt. Wir waren absolut unfähig, irgendetwas an unserer Situation zu ändern. Zugeschüttet, zugedeckt von Schneemassen, von unserer Schuld, von unserer Sünde, absolut unfähig, mit Gott in Beziehung zu treten. Aber Gott selber hat den Weg freigeräumt zu uns. Das ist Rechtfertigung. Und als Folge davon, sagt Paulus, als Folge dieser Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott. Shalom, Frieden, das bedeutet eine Beziehung. Da geht es um eine gelingende, um eine glückhafte, um eine wirkliche Beziehung, um Gemeinschaft. In unserem Glauben geht es viel mehr darum, um mehr als dass unser Schuldkonto beglichen ist, dass wir irgendwie auf Null zurückgesetzt worden sind, sondern es geht darum, dass wir in einer gelingenden Beziehung mit unserem Schöpfer leben. Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Ankerpunkt. Das ist das Evangelium. Und dann sagt Paulus, an diesem elementaren Grundereignis, an diesem Wunder, das Gott getan hat, entzündet sich etwas. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir rühmen uns, sagt er hier am Ende von Vers 2, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus skizziert im weiteren Verlauf des Römerbriefes ein Bild, das uns den Atem verschlägt. Er sagt, nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung wird wieder Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. All das, was von der Sünde zerstört und zerbrochen war, wird Gott wiederherstellen. Nicht nur unser kleines Leben wird in Ordnung kommen, sondern die ganze Schöpfung wird in den Shalom Gottes, in die Herrlichkeit Gottes zurückgeführt werden. Das ist das Bild, das Paulus in Römer 8 vor allem entfaltet. Und da sagt der Paulus, das ist ein Grund zum Rühmen, ein Grund zum Angeben. Das macht uns stolz, das macht uns froh. Das ist eine unglaubliche Hoffnung, die dann unser Herz gepflanzt ist. Dass Gott diesen Weg beschritten hat und dass Gott diesen Weg auch bis zum Ziel beschreiten wird. Und jetzt klicken wir auf die nächste Folie. Jetzt nimmt die Argumentation des Paulus einen schmerzhaften Wendepunkt. Als ich darüber nachgedacht habe, wie Paulus jetzt hier nach diesem grandiosen Auftakt, nach diesem fulminanten Hoffnungsbild, das er an die Wand malt, als ich mir das überlegt habe, wie er jetzt weitermacht, habe ich gedacht, das ist fast schmerzhaft, das tut richtig, richtig weh. Das ist eigentlich so im Verlauf der Argumentation, so wie wenn Eisen auf Eisen kreischt, ohne dass da irgendein Schmiermittel dazwischen ist. Das fährt uns richtig in die Knochen. Also mir zumindest. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung, das hat er gerade gesagt, aber nicht allein das. Also wie er jetzt fortfährt, nicht allein das, das verspricht ja sozusagen eine Steigerung. Er sagt, wir rühmen uns der Herrlichkeit, der Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Vers 2. Nicht allein aber das. Wow, geht's noch weiter? Geht's noch stärker? Dann sagt er, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ein Satz, den ich in diesem Zusammenhang niemals erwartet hätte. Ein Satz, den wir auch eigentlich an dieser Stelle gar nicht haben möchten. Das ist doch so schön, dieses Hoffnungsbild. Das ist doch so toll, was uns das Evangelium schenkt und was uns Gott schenkt und diese wunderbare Zukunft, die uns Gott ermöglicht. Und jetzt spricht Paulus von den Bedrängnissen, vom Leid. Und das müssen wir erstmal verstehen, dieses Leid, die Bedrängnisse, wo die hier im Text, im Zusammenhang verortet, wie das verortet ist, das ist unglaublich. Also ich sage es mal von der Bedeutung her, zwischen Karfreitag, Ostern auf der einen Seite und Pfingsten auf der anderen Seite. Also zwischen den großartigsten Heilsereignissen, die wir als Christen überhaupt kennen, Weihnachten noch mit eingeschlossen, da ist das Leid mittendrin. Paulus klammert das nicht aus. Also zwischen Ostern, Kapitel 5, Vers 1 und Pfingsten, Kapitel 5, Vers 5, vom Heiligen Geist spricht er da, zwischen diesen beiden Ankerpunkten hat das Leid seinen Platz. Paulus schiebt das Thema Leid nicht irgendwie an den Rand unseres Glaubens. Das Thema Leid, der Umgang mit den Bedrängnissen, zeigt, wie unser Glaube beschaffen ist. Paulus spricht hier von der Bewährung. An dem, wie wir mit dem Thema Leid umgehen, bewährt sich unser Glaube, bewährt sich auch unsere Theologie. Das ist kein Nebenschauplatz, den der Paulus hier öffnet. Und das ist das Überraschende für mich an diesem Abschnitt. Auf eine elementare Art und Weise nimmt Paulus das Thema Leid, das Thema Bedrängnis mitten hinein in diesen großartigen Gedankengang. Und wir möchten jetzt uns einfach nochmal anschauen, was da drin steckt für uns heute Morgen. Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das Erste, was ich hier betonen möchte, ist das Wort in. Christen sind in. Habt ihr das gewusst? Christen sind Menschen, die sind in. Wir sind in Bedrängnissen. Ganz selbstverständlich thematisiert das Paulus, dass Christen in Bedrängnissen sind. Das ist kein Versehen. dass wir in Bedrängnissen sind. Das ist kein Betriebsunfall unseres Glaubens, sondern das ist die Realität, von der Paulus ausgeht. Christen sind in Bedrängnissen. Und wenn uns irgendjemand etwas anderes glauben machen möchte, dass man als Christen das Thema Leid oder Bedrängnis irgendwie gekonnt umschiffen kann oder umgehen kann, dann kann ich euch sagen, Paulus ist hier anderer Meinung. Christen sind in. Ganz selbstverständlich geht Paulus davon aus, dass wir Christen genauso betroffen sind vom Leid dieser Welt und dieser Schöpfung, wie alle anderen Menschen auch. In Römer 8 spricht er vom Seufzen der Kreatur, vom Schreien und Seufzen der ganzen Schöpfung, in die wir mitten hineingestellt sind. Christen haben keinen Sonderstatus. Wir haben nicht irgendwie so ein VIP-Ausweis auf unserer Jacke kleben, sodass das Leid und die Gefahren und die Not und die Armut und die Krankheiten einfach so einen Umweg um uns herum machen. Ich denke, das kann zunächst einmal wirklich auch befreiend sein, das zu verstehen. Es ist normal. Es ist normal, wenn Christen leiden. Wenn auch wir von Krankheit, Zerbruch, Enttäuschungen, Misserfolgen, finanziellen Schwierigkeiten und was wir uns sonst noch vorstellen können an Bedrängnissen, wenn auch wir davon betroffen sind. Christen sind in. Und das Zweite, was er hier sagt, das ist jetzt irgendwie nochmal, ich hätte fast gesagt, das ist schon der Hammer. Er sagt jetzt, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Er sagt nicht, wir rühmen die Bedrängnisse. Christen verherrlichen nicht das Leid, sondern sie verherrlichen Gott im Leid. Christen sind keine Masochisten, wir sind nicht leidensgeil. Wir brauchen das nicht. Aber auf der anderen Seite ist der christliche Glaube auch keine stoische Philosophie. Paulus sagt nicht, wir rühmen uns trotz der Bedrängnisse. Paulus sagt nicht, wir ertragen das einfach so. Es gehört eigentlich zwar nicht so richtig dazu, eigentlich hat es mit uns nichts zu tun, aber nun ja, es ist nun mal da. Ich versuche halt trotzdem Halleluja zu singen. Nein, Paulus sagt nicht trotz. Er sagt, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Wie gesagt, mir hat das richtig wehgetan, als ich darüber nachgedacht habe. Warum? Warum machen Christen das? Warum behauptet Paulus das? Warum geht es nicht diesen Weg von der Herrlichkeit, von der Rechtfertigung und vom Shalom Gottes, dieser wiederhergestellten Beziehung, direkt in die Herrlichkeit? Wäre doch eigentlich klasse, wenn wir so direkt so von der Bekehrung ins Reich Gottes spazieren könnten und zu Hause wären. Warum dieser mühsame Weg? Warum dieser schwierige Weg, den Gott uns da irgendwie zumutet? Warum? Paulus möchte uns, so verstehe ich das, sagen, dass das Leid, die Bedrängnisse auf eine für uns manchmal unverständliche Art am Werk der Erlösung irgendwie beteiligt ist. Die spielen eine Rolle. Auf irgendeine für uns manchmal nicht verständliche Weise gebraucht Gott das Leid und die Bedrängnisse zu seinen guten Zwecken. Und jetzt sind wir bei dieser Kette. Paulus sagt ja jetzt, wir rühmen uns in den Bedrängnissen, weil die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Und das Ausharren die Bewährung. Und die Bewährung die Hoffnung. Und die Hoffnung nicht zuschanden werden lässt. Warum, so möchte ich das jetzt mal mit meinen Worten wiedergeben, warum, sagt Paulus, rühmen wir uns in den Bedrängnissen? Weil die Bedrängnisse von Gott dazu benutzt werden, um uns in das Ebenbild Gottes zu verwandeln, um uns zu transformieren. Dieses Stichwort kommt euch vielleicht bekannt vor. Wir hatten vor einiger Zeit mal 40 Tage darüber, über Transformation. Es geht darum, dass Gott uns verändern möchte. Er möchte uns zu Menschen machen, die ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft lieben. Er möchte aus uns Menschen machen des ersten Gebotes, die Gott über alles lieben und suchen. Und das kann nur aus unserem Herzen kommen. Und dazu muss Gott mit uns einen Prozess durchlaufen, in dem er uns verändert. Wisst ihr, ein Stück Holz, das kann man bearbeiten, das kann man sägen und hobeln und bohren. Oder ein Stück Metall, das kann man auch irgendwie bearbeiten. Ein Stein kann man äußerlich beschlagen und behauen, aber ein Herz, da brauchst du ein Ja, da brauchst du eine Einwilligung. Wenn Gott uns verändern möchte, wenn Gott uns verherrlichen möchte, dann braucht er dazu unsere Zustimmung. Dann braucht er das, dass wir da einwilligen, dass wir mitmachen, dass wir uns innerlich verändern lassen. Um es mal so auszudrücken, Gott möchte nicht auf uns außen, von außen eine Reflektorfolie draufkleben, sondern er möchte, dass wir von innen her leuchten. Er möchte, dass wir von innen her leuchten. Eine Reflektorfolie ist gleich aufgeklebt. Aber Gott möchte, dass wir in unserem Herzen seine Herrlichkeit widerstrahlen. Und dazu gebraucht er auf eine uns manchmal unverständliche Art und Weise auch die Bedrängnisse. Und deshalb, sagt Paulus, rühmen wir uns auch in den Bedrängnissen. Denn die Bedrängnisse bewirken Ausharren oder Geduld in manchen Bibelübersetzungen. Was ist damit gemeint? Was meint Ausharren? Ausharren meint, dass du einfach da bleibst. Dass du nicht wegläufst. Dass du stehen bleibst. Dass du nicht aufgibst. Ausharren, das meint, du bleibst auf deinem Posten, jetzt im Bild eines Ausgucks, beispielsweise auf dem Schiff. Du bleibst auf deinem Ausguckposten, auch wenn dir der Sturm und die Gischt ins Gesicht peitscht. Du bleibst da, du harrst aus. Ausharren wird auch gebraucht im Griechischen, wenn ein Soldat im Angriff ist und den Langschild über sich hält. Also so stellt euch vor, so eine Stadtmauer oder so eine feindliches Heer, das einem gegenüber ist, und die schießen da ihre Pfeile ab und der Soldat hält den Langschild über sich und wartet und hält aus diesen Angriff. Das ist Ausharren. Du bleibst da, du läufst nicht weg. Du stellst dich dieser Situation. Und Paulus sagt, Christen sind Menschen, die stellen sich ihren Schwierigkeiten. Denn diese Schwierigkeiten, die gebraucht Gott. Und deshalb läufst du nicht weg. Du läufst nicht einfach weg in einer Beziehung, in der es gerade schwierig ist. Nein. Du gibst nicht auf. Auch wenn es beruflich gerade vielleicht schon seit Monaten, vielleicht seit Jahren für dich irgendwie aussichtslos aussieht, du gibst nicht auf. Du bleibst stehen, ausharren. Paulus sagt, wie sollen wir das denn anders lernen als durch Bedrängnisse? Wie soll dein Glaube sich denn bewähren, wenn du nicht in Situationen kommst, wo es zum Davonlaufen ist? Wie soll sich denn die Kraft deiner Hoffnung entfalten? Wie soll das denn sichtbar werden, wenn du nicht getestet, wenn du nicht erprobt wirst? Wenn immer alles gut läuft, da ist gut hoffen, da ist gut glauben. Wie anders soll denn sichtbar werden, dass Gott in dir wohnt mit seiner Liebe und mit seiner Kraft, als dass Gott dich einer Bewährungsprobe unterzieht und dir Situationen zumutet, wo du gerne davonlaufen möchtest und der Heilige Geist sagt, bleib hier, ich gebe dir die Kraft. Die Bedrängnisse bewirken das Ausharren. Und das Ausharren, das nächste Glied in der Kette, das Ausharren bewirkt Bewährung. Oder man könnte auch übersetzen mit Charakter. Mit anderen Worten, das heißt das für mich wirklich nicht, ich höre es nicht gern, aber das heißt, du Christoph, das wirst du nicht nur einmal erleben. Und ich auch nicht nur fünfmal, das werde ich dir sehr oft zumuten. Denn es geht ja nicht um Zufallstreffer. Es geht ja nicht um einmalige Aktionen. Es geht um eine kontinuierliche Bewährung. Von Charakter sprechen wir ja dann bei einer Person, wenn der nicht nur mal einen guten Tag hat und zufällig mal freundlich ist. Vom Charakter, wenn wir jemandem einen freundlichen Charakter zuschreiben, dann wissen wir ja, der ist in verschiedenen Situationen, hat er sich schon als freundlich erwiesen. Da kann ich mich drauf verlassen. Ein Charakter, das ist etwas Verlässliches. Das ist nicht nur einfach mal morgens mit dem richtigen Fuß aus dem Bett aufgestanden zu sein und dann kriegt meine Umwelt auch mal ein Lächeln ab. Also worauf Gott hinzielt, ist nicht, dass wir auch mal freundlich sind, sondern dass wir kontinuierlich freundlich sind. Dass wir kontinuierlich diesen Charakter Gottes widerspiegeln. Und das geht nur durch Wiederholungseffekt. Also diese Bedrängnis und dieses Ausharren, das ist nicht eine einmalige Angelegenheit. Das wird wieder und wieder und wieder in deinem Leben passieren. Das mutet Gott mir zu. Denn anders als durch diesen Wiederholungs- und diesen Trainingseffekt gibt es keine Bewährung, gibt es keinen Charakter. Wir alle suchen bewährte Menschen. Wir alle suchen Menschen, die in ihren Fähigkeiten bewährt sind. Ich schaue gerade unseren Nachbarn an, der Markus, der ist Arzt. Wem würdet ihr euch mit einer lebensgefährlichen Operation anvertrauen? Herz-OP. Einen, der gerade aus dem Examen gekommen ist und zum ersten Mal ein Skalpell in der Hand hat und sagen, ach, hoffentlich geht's diesmal gut. Oder jemand, der das schon 100-mal erfolgreich gemacht hat. Natürlich, wir suchen bewährte Ärzte. Wir suchen bewährte Lehrkräfte, Pädagogen. Wir suchen bewährte, Piloten. Wir alle suchen bewährte Menschen. Und Gott sucht bewährte Christen. Gott sucht Christen, Menschen, die das schon 100-mal durchgetragen und durcherlebt haben. Gott sucht Menschen, die bewährt sind. Und wenn wir bewährt sind, dann entsteht so etwas wie Hoffnung. Im Bild des Arztes, wenn der Arzt sich 100-mal bewährt hat und ich komme mit dieser lebensgefährlichen, bedrohlichen Krankheit zu ihm und schildere ihm den Fall und er guckt sich das an und dann wird er zu mir vielleicht sagen, du Christoph, es sieht zwar ernst aus, aber das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Es wird zwar auf Spitz und Knopf stehen, du wirst viel Blut verlieren, die OP wird 16 Stunden gehen, keine Ahnung, aber ich glaube, wir schaffen das. Ich mute mir das zu, ich glaube, wir kriegen das hin. Das ist Hoffnung. Hoffnung entsteht aus Bewährung. Hoffnung entsteht dort, wo du denn die Erfahrung gemacht hast, ja, das habe ich schon mal, das habe ich nicht nur einmal, das habe ich schon 100-mal hingekriegt. Das wird auch dieses Mal funktionieren. Das ist Hoffnung. Aus Bedrängnis entsteht Ausharren. Aus Ausharren entsteht Charakter, entsteht Bewährung. Aus Bewährung entsteht Hoffnung. Und Hoffnung, so sagt der Paulus, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt dieser Predigtreihe, und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist und diese Liebe Gottes in uns überströmt. Weil wir immer und immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass wir in diesen Bewährungsproben von Gott versorgt werden mit dem, was wir brauchen. Gott sucht Menschen der Hoffnung. Und diese Welt sucht Menschen der Hoffnung. Diese Welt braucht Menschen der Hoffnung. Ich glaube, dass Menschen der Hoffnung wie Magnete wirken. Dass, dass andere Menschen mit ihren Nöten und ihren Schwierigkeiten zu diesen Menschen hingehen und ihr Herz ausschütten, Hilfe suchen. Je mehr Hoffnung ein Mensch hat, desto mehr kann er ertragen. Je mehr Hoffnung ein Mensch hat, desto mehr auch Leid kann er ertragen. Denn das, was uns durchträgt im Leid, ist die Hoffnung. Jemand, der keine Hoffnung hat, der gibt auf. Je mehr Hoffnung ein Mensch hat, desto mehr kann er ertragen. Und deshalb mutet Gott seinen Menschen der Hoffnung manchmal sogar mehr zu als anderen Menschen. Menschen der Hoffnung gehen nach Kalkutta in die Slums dieser Welt. Menschen der Hoffnung, die kann Gott überall hinschicken. Menschen der Hoffnung, die kann Gott durch die Hölle schicken, um dort das Licht der Welt zu sein. Gott sucht Menschen der Hoffnung. Und Gott will uns durch den Heiligen Geist zu diesen Menschen der Hoffnung machen. Ich möchte abschließen mit einem Bild, das mir eingefallen ist. So eine Erinnerung aus meinem Studium. Wir hatten da so einen Rektor in der Hochschule, wo ich studiert habe. Wir mussten, die Hochschule musste auch aufs Geld schauen. Spendenwerk, so wie die FEG auch, muss man immer so ein bisschen auch sparsam sein. Und es war so witzig, in jeder Saison, wenn dann die Heizsaison anfing, dann kam er immer zu uns und hat gesagt, denken Sie dran, das sind Danfoss-Thermostate. Das war in der Schweiz, wo ich studiert habe. Das sind Danfoss-Thermostate. Danfoss ist so die, war so die Marke. Und er wollte uns darauf hinweisen, macht nichts an den Thermostaten, die regeln sich von alleine. Also nicht die Heizung auf- und zudrehen, wenn es kalt wird und wieder aufdrehen und wenn es warm wird, wieder zudrehen. Lasst den Thermostat einfach da stehen, wo er steht, der reguliert sich selber. Und das Geheimnis eines Thermostates ist ja, je mehr Kälte, desto mehr Wärme wird produziert. Je kälter die Umgebung ist, desto mehr Hitze wird produziert. Wenn die Umgebungstemperatur relativ warm ist, dann fährt die Heizung runter. Aber wenn die Außentemperatur oder die Raumtemperatur kalt ist, dann wird geheizt. Lasst mich das einfach so als Bild uns mitgeben. Ein bisschen technisch, aber vielleicht trotzdem brauchbar. Was der Paulus möchte, ist, dass wir solche Thermostate sind. Die Wärme wird nicht von uns produziert. Wir sind nicht die Heizung. Die Heizung, das ist der Heilige Geist, der in unser Herz ausgegossen ist. Das ist die Liebe Gottes, die Gott uns schenkt. Wir sind nicht die Heizung. Wir sind auch nicht die Wärme. Wir sind nur solche Thermostate, wo der Paulus sagt, je mehr Bedrängnis, je kälter die Außentemperatur ist, desto mehr Hoffnung, desto mehr Bewährung. Lass das Thermostat einfach, mach nichts dran rum. Sei einfach ein Thermostat und lass Gott an dir arbeiten. Je mehr Kälte, desto mehr Hitze. Je mehr Bedrängnis du erfährst in deinem Leben, desto mehr Liebe und Kraft wird Gott dir auch schenken. Das wird so sein. Denn Gott verbirgt sich durch das Kreuz und die Auferstehung seines Messias Jesus und durch den Heiligen Geist in deinem Herzen verbirgt sich Gott dafür, dass er auch dich und mich an sein Ziel bringt. Ich möchte beten. Jesus, und jetzt wollen wir einfach nur eins, unser Herz dir öffnen und Ja sagen. Ja sagen auch zu diesem wunderlichen Gedanken, den der Paulus uns da zumutet, zu dieser schrägen, fast schmerzhaften Fortsetzung in diesem wunderbaren Text, dass wir uns auch in den Bedrängnissen rühmen sollen. Wir wollen Ja sagen zu dem Weg, den du mit uns gehst, wollen unser Herz öffnen für den Heiligen Geist. Und ich bitte Gott, tu dein Werk an uns. Wir wollen Thermostate sein. Wir wollen dich an uns arbeiten lassen. Wir wollen verherrlicht werden durch dich. Wir wollen Menschen der Hoffnung werden. Mach du uns zu den Menschen, die du aus uns machen möchtest. Amen.